Unser Thema heute Morgen, Jonathan hat es bekannt gegeben, 4 Worte, die alles sagen, und es geht um diesen Textabschnitt. Er wird eingeblendet, 1. Korinther Kapitel 1. Ich lese nochmal Vers 29 dazu. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem wunderbaren, vollkommenen Wort. Es hat einmal jemand gesagt, es war Erich Sauer, war ein großer deutscher Theologe seiner Zeit. Er hatte gesagt, je primitiver das Material, desto größer die Ehre des Meisters, der es versteht, daraus etwas Hervorragendes zu praktizieren. Und ein zweiter Satz, je kleiner die Armee, desto größer der Ruhm des Eroberers, wenn er mit dieser kleinen Armee einen großen Sieg erreicht. Ja, das kann man natürlich auch geistlich anwenden. Denken wir nur einmal an die Posaunen, die die Mauern von Jericho zu Fall brachten. Waren es die Posaunen? Konnte sich Israel rühmen, wir haben Jericho eingenommen? Oder wurde da umso größer die Macht unseres herrlichen Gottes herausgestellt? Denken wir mal an Gideon. Der hatte ein Heer von 32.000 Soldaten. Und Gott hat das schrumpfen lassen bis auf 300. Und mit diesen 300 Soldaten besiegte er das große Heer der Midianiter. Ach, man könnte noch weiterfahren, ja, mit einem Kinnbacken Philister besiegt und andere Dinge mehr. Oder natürlich unser Herr Jesus Christus mit ein paar Brote und ein paar wenige Fische speist er 5.000 Menschen. Stellt euch das mal vor, da wird doch die Ehre unseres Herrn in den Himmel gehoben, seine Macht und seine Kraft. Und dieses Prinzip wird auch in der Erlösung deutlich. Gott rettet durch augenscheinlich schwache Predigt. Gott stellt sich da augenscheinlich, er ist es natürlich nicht, aber man liest das im 1. Korinther 1, als eine törichte Person mit schwacher Rede. Und dadurch rettet er Menschen. Wir wollen diesen Text mal durchgehen heute Morgen. Ja, 4 Worte, die alles sagen, weil wenn wir diese 4 Worte wirklich verstehen oder verstanden haben oder dabei sind, sie zu verstehen, dann haben wir die ganze Bibel verstanden. Dann haben wir Erlösung verstanden. Dann wissen wir, was Gott mit unserem Leben gemacht hat, was er uns geworden ist. Dafür brauchen wir eigentlich nur, zumindest ansatzweise, diese 4 Worte verstehen. Und wir beginnen mit der Weisheit, dem ersten Wort. Aus ihm, also aus Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Also Weisheit von oben. Es gibt hier auch eine Weisheit von unten. Ich meine jetzt keine teuflische Weisheit, sondern eine irdische, menschliche Weisheit. Eine philosophische Weisheit. Die ist von unten. Aber die kann Gott nicht erreichen. Aber da gibt es eine Weisheit, die von Gott selber kommt, von oben herabkommt und uns erreicht. Und die Frage, die ich mir gestellt habe hier, warum wird die Weisheit eigentlich als erstes genannt von diesen 4 Worten? Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Also ich hätte das wahrscheinlich anders geschrieben. Erlösung, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Weisheit. Aber so steht es nicht geschrieben. Warum nicht? Warum beginnt dieser Abschnitt mit dem Wort Weisheit? Weil Weisheit ist der Zugang zu Gott. Weisheit ist der Zugang zu Gott. Weisheit, darin steckt ja auch Begriffe wie Erkenntnis, Verständnis, Einsicht. Um etwas zu verstehen, um zur Erkenntnis zu gelangen, brauche ich Weisheit. Und diese Weisheit Gottes ist personifiziert in einer Person, nämlich in Jesus Christus. Wer von Ihnen hat schon mal die Sprüche gelesen? Darf ich das mal wissen? Ah, da müssen Sie noch viel dran arbeiten. Aber in den Sprüchen, die Sprüche sind ja voller Weisheit, ja? Das Wort Weisheit kommt immer und immer und immer wieder vor. Und öfters ist es dann auch tatsächlich so, dass man in den Sprüchen sieht, dass es bei dem Begriff Weisheit um eine Person geht, die draußen auf den Straßen ist, die ruft, der man das Ohr zuwenden soll, man soll hören, um gerettet zu werden und so weiter. Und man merkt da schon so ansatzweise, die Weisheit Gottes ist Jesus Christus. Und das ist ja der Knackpunkt. Wenn du zu Jesus Christus gefunden hast, dann bist du erleuchtet. In dem Moment bist du erleuchtet. Und dann kannst du Gott erkennen. Hast du vorher nicht? Aber du hast zu Jesus gefunden und bist erleuchtet. Gibt einen schönen Vers, Kolosser 2, 2b bis 3. Zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Scofield schreibt dazu, das Geheimnis Gottes in Christus, in dem die Fülle Gottes Fleisch geworden ist und in dem alle göttliche Weisheit und Erkenntnis zur Erlösung und Versöhnung des Menschen wohnt. Ich sage es bewusst noch einmal, in dem Moment, als du Jesus Christus erkannt hast, oder in dem Moment, wenn du Jesus Christus erkennst, gehen dir die Augen auf. Wirst du erleuchtet. Du kommst zur Erkenntnis Gottes. Du merkst auf einmal, wer Gott wirklich ist, der Vater. Auch wenn es noch Wachstum benötigt. Auf einmal hat man Wissen über Gott, wenn man erleuchtet ist. Wenn man durch den Heiligen Geist Jesu Christi wiedergeboren worden ist, dann versteht man die Bibel, man versteht auf einmal das Heil, man versteht den Heilsratschluss Gottes, man versteht sogar die Schöpfung, das ganze Heilshandeln des Herrn, man kommt zur Sündenerkenntnis, aber auch zur Erkenntnis der Vergebung. Und sind die Augen geöffnet für die Wirklichkeit. Und darum muss die Weisheit an erster Stelle stehen. Und das ist es eben, da scheitert diese Welt. Kein Weiser dieser Welt, so sagt es uns 1. Korintherbrief, kein Weiser dieser Welt kann diese Weisheit Gottes fassen. Es geht nicht. Und darum sagt der Text dann auch, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, dass er erleuchtet worden ist. Nehmen wir mal die Weisheit von unten. Ich nenne sie jetzt so. Ich meine das gar nicht mal jetzt so negativ. Ich sag's noch mal, nicht die Weisheit aus der Hölle so irgendwie, sondern die Weisheit von unten, das ist die Weisheit dieser Welt, das ist die Weisheit dieser Erde, das ist die Weisheit der Menschheit, der Gesellschaft, Philosophie. Philo heißt Liebe. Sophie heißt Weisheit. Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Was will die Philosophie? Die Philosophie möchte erkennen. Sie möchte tiefer eindringen in die Geheimnisse des Lebens. Sie möchte den Sinn des Lebens erforschen. Sie möchte erkennen, was ist der Zweck unseres Daseins. Wozu lebe ich? Welche Aufgabe haben wir als Menschen? Wo finde ich Orientierung in einer orientierungslosen Welt? Das ist an und für sich gar nicht schlecht, oder? Das ist gar nicht schlecht. Philosophie muss nicht immer per se schlecht sein. Natürlich gab es Philosophen, das waren Atheisten. Ja, aber es gab auch Philosophen, die waren eher religiös. Und es gab auch Philosophen, die sich zum richtigen Christentum gewandt haben. Also Philosophie muss nicht per se schlecht sein, aber das Negative ist, sie suchen eine Weltverbesserung an Gott vorbei. Sie versuchen eben irdisch, menschlich, diese Welt besser zu machen oder zu erforschen. Und das gelingt nicht. Die Weisheit muss von oben kommen. Darum heißt es, Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Das ist ja so interessant. Ach so, ja, das fällt mir gerade ein, ich habe es hier stehen. Immanuel Kant zählt ja als einer der größten Philosophen seiner Zeit. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass dieser Mann Christ war, da kenne ich ihn auch zu wenig. Man sagt wohl eher nicht, aber er hat trotzdem manchmal interessante Sachen gesagt. Er sagte zum Beispiel, Immanuel Kant, wenn ich meinem Herzen wohltun will, mit wahrer Labung und Stärkung, so greife ich nicht zu den wirren Fragen der Philosophen. Er war selber einer. Sondern ich nehme ein kleines Büchlein zur Hand. Das Neue Testament. Darin finde ich unendlich mehr Klarheit und tiefere Wahrheit als in allen Schriften aller Philosophen zusammengenommen. Immanuel Kant. Habe ich gefunden im evangelium.net. Ist doch nett, oder? Wer nach Gott fragt, ist klug, selbst wenn er ungebildet ist. Und wer Gott außen vor lässt, verachtet, ist dumm. Da kann er noch so gebildet sein. Meistens sind sie dann eingebildet. Der Apostel Paulus, der hat ja, wenn Sie mal in Ruhe das vielleicht lesen möchten, ich denke, wir lesen es sogar nachher mal zum Abendmahl, da lesen wir diese Textstelle nochmal insgesamt durch. Der Apostel Paulus spielt nämlich hier in 1. Korinther 1, spielt er die Weisheit Gottes gegen die Weisheit dieser Welt aus. Und der Apostel Paulus, er macht das so köstlich, also so klug, so weise. Ja? Er sagt, wisst ihr, Gott kann es sich leisten, durch törichte Predigt zu retten. Er kann es sich leicht leisten, vor der Welt als dumm dazustehen. Und damit triumphiert Gott über diese Welt. Und er zeigt weiter auf, alles irdische Wissen, alle irdische Weisheit ist nutzlos. Die Torheit Gottes bringt mehr als alle menschlichen intellektuellen Errungenschaften zusammengenommen. Und die angebliche Schwachheit Gottes bringt mehr als die Kraft der ganzen Welt geballt auf einen Punkt. Das ist Gott. Das ist Weisheit. Die Juden, die forschten nach Zeichen und Wunder. Und die griechischen Philosophen, die suchten nach Weisheit. Diese Botschaft von Jesus ist für die Erlösten Gottes Kraft. Gottes Kraft. Ich hörte das jetzt, so ein schönes Zeugnis in einer Andacht, die habe ich auf dem iPhone mir angeschaut, und da sagt jemand, und der bringt dann das Beispiel von Billy Graham, der seinerzeit ja auch ein wirklich, ja, man kann wohl sagen, der größte Evangelist, wenn nicht überhaupt, aller Zeiten geworden ist, neben Paulus natürlich. Und der hatte auch immer so seine Fragen mit der Bibel. Er hat nicht daran gezweifelt, aber er hat doch so seine Fragen und Fragezeichen gehabt. Und eines Tages ist der Billy Graham, er ist in den Wald gegangen und hat gebetet. Und dann hat er gesagt: Gott, ich habe so viele Fragen, ich verstehe so viele Dinge nicht aus deinem Wort. Aber eins sage ich dir jetzt: Ich glaube allem, was geschrieben steht. Ob ich es verstehe oder nicht. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Und er sagt, er ging wie ein neuer Mensch aus dem Wald. Und das hat seinen evangelistischen Dienst geprägt. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich aufgehört mit irgendwelchen Versuchen von Beweisen und so weiter in meinen Botschaften, wie ich das vorher gemacht habe. Ich habe immer nur noch gesagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt, manchmal 100 Mal an einem Abend, die Bibel sagt. Und Tausende kamen zum Glauben an Jesus Christus. Gottes Kraft. Aber natürlich, klar, jetzt dürfen wir das wissen. Jesus ist mir gemacht zur Weisheit. Ich habe Erkenntnis über Gott bekommen, Zugang zu Gott bekommen. Aber wir wollen das doch auch anwenden. Wir wollen uns ja nicht nur rühmen, dass wir diese Weisheit empfangen haben, aber wir wollen diese Weisheit doch auch ausleben. Ja, wofür brauchen wir Weisheit? Im Umgang mit unseren Mitmenschen. In der Familie, wenn wir mit unseren Kindern reden oder mit dem Ehepartner. In seelsorgerlichen Gesprächen. Wenn wir uns im Alltagsleben draußen befinden, es gibt so viele Dinge, wofür wir Weisheit benötigen. Und darum sagt die Bibel im Kolosserbrief Kapitel 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Ja, du hast Weisheit empfangen, aber jetzt lebe auch darin. Benutze sie. Bitte den Herrn immer wieder darum, der gesagt hat, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Der da jedem gibt, einfältig, und er rücket niemand auf. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Jakobusbrief. Das zweite ist die Gerechtigkeit. Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit. Jemand erklärte, diese Gerechtigkeit oder diesen Vers, diesen Abschnitt unter anderem so: Der erste Adam war oder ist das repräsentative Haupt des gesamten Menschengeschlechtes. Wir stammen ja alle von Adam ab, ob schwarz oder weiß, grün oder gelb, wir stammen alle von Adam ab. Und da er das repräsentative Haupt des Menschengeschlechtes ist, sind wir durch seine Sünde zu Sündern geworden. Durch ihn müssen wir alle sterben. Ist einfach so. Und durch ihn sind wir getrennt von einem Leben aus Gott. Das haben wir alles verloren. Er ist das repräsentative Haupt des Menschheitsgeschlechtes. Und jetzt kommt Gott, der Erlöser, in seiner Weisheit. Und jetzt bringt er, bisschen billig gesagt, Jesus ins Spiel. Oder Weihnachten liegt hinter uns, er bringt Jesus auf diese Erde. Jesus bringt er in die Menschheit. Und nun wird Jesus durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha das repräsentative Haupt aller, die an ihn glauben. Es hat ein Wechsel stattgefunden. Und der Spurgeon ist ein bisschen länger der Abschnitt, der hat dazu etwas Gutes geschrieben, das darf ich Ihnen vorlesen, ja? Er schreibt: So ist unter dem Gesetz der Gnade jede erlöste Seele eins mit dem Herrn des Himmels. Denn er ist der zweite Adam, der Bürger und Stellvertreter der Erwählten im neuen Liebesbund. Daher hat alles, was Christus getan hat, er für seine Gemeinde getan. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben und um dies noch bewundernswerter zu machen, sind wir auch mit ihm auferweckt worden und mit ihm in die himmlischen Regionen versetzt worden. Auf diese Weise hat die Gemeinde das Gesetz erfüllt und ist angenommen im Geliebten. So wird sie vom gerechten Herrn mit Wohlgefallen angesehen, denn er betrachtet sie in Jesus und nicht getrennt von ihrem repräsentativen Haupt. Als der gesalbte Erlöser besitzt Jesus Christus nichts, was nicht seiner Gemeinde gehört. Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Alles, was er hat, hat er für sie. Adams Gerechtigkeit war unsere, solange er sie bewahrte. Und als er sündigte, war auch seine Sünde die unsere. Ebenso gehört aufgrund seiner stellvertretenden Stellung alles, was der zweite Adam ist und tut, sowohl ihm als auch uns. Hier liegt das Fundament des Gnadenbundes, dieses gnädige System der Repräsentation und Stellvertretung. Gerechtigkeit bedeutet, wie das Haupt alle Glieder lenkt und leitet. Wie alle Glieder vom Haupt gesteuert werden. So haben wir alles in Christus, jedes Glied, was er uns erworben hat. Seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit geworden. Seine Position ist deine Position geworden. Sein Leben ist dein Leben geworden. Die Trennung zu Gott ist aufgehoben. Alles, was der erste Adam kaputt gemacht hat, hat Jesus Christus wiederhergestellt und noch viel besser gemacht. Und hier kommt ein Trick. Der Trick Satans. Ich habe das irgendwo aufgefangen. Sehr interessant. Wollt ihr das hören? Es ist eine List Satans, dass er Kindern Gottes einredet, sie kämen aufgrund ihrer Sünden nicht in den Himmel. Während er gleichzeitig seinen Kindern einredet, also den Kindern dieser Welt, sie kämen aufgrund ihrer guten Taten sehr wohl dahin. Und da hat er sie beide gefangen. Den Kindern Gottes, die erlöst sind, sagt er, du kommst in den Himmel, guck mal, wie falsch du noch sein kannst. Deine guten Taten reichen doch nicht. Und den Kindern der Welt, sagt er, um sie gefangen zu behalten, ja, deine guten Taten sind gut, die öffnen dir die Himmelstür. Trick Satans. Nein. Es ist doch herrlich, dass wir kapitulieren können. Dass wir sagen können, ich gebe meine eigene Gerechtigkeit auf. Ich gebe meine eigenen Versuche auf. Ich ziehe das an, was Jesus mir erworben hat. Hier haben wir es ja gelesen, aus ihm aber seid ihr in Christus. Ich habe mal gelesen, das kommt, glaube ich, 93 Mal im Neuen Testament vor. In Christus. Das bedeutet nichts anderes, als wenn du dich in Jesus Christus befindest, dann hast du alles, was er ist. Das ist Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn wir das verstanden haben, sagt alles. Schlüsselvers, Titus 3, Vers 5 bis 7. Da errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Aber gut, auch hier gilt, und das muss man immer wieder betonen, ja, wir haben die Weisheit empfangen. Ja, wir wollen sie auch ausleben. Ja, wir sind gerecht geworden. Oh ja, wir sind gerecht geworden. Wir sind vor Gott perfekt in Christus, nur in ihm. Aber wir sind ja in ihm. Du bist ja eingehüllt in ihm, in seinem Werk, das er vollbrachte. Und da dürfen wir Gott drüber loben, aber wir wollen das natürlich auch ausleben, oder? Gerechtigkeit ausleben in dieser Welt, da wo Gott uns hingestellt hat, wo wir leben. Gerechtigkeit ausleben, göttliche Gerechtigkeit. Epheser Kapitel 4, Vers 1 sagt, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen seid. Drittens, Heiligkeit. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Man kann einem heiligen Gott nur ebenbürtig in Heiligkeit begegnen oder entgegentreten. Anders ist das nicht möglich. Und darum ist es eben Menschen unmöglich. Wir schaffen es nicht. Keiner von uns ist heilig. Und jetzt kommt Jesus Christus wieder. In ihm, in seinem perfekten Leben, werden wir geheiligt. Seine Heiligung ist unsere Heiligung, die er vollbracht hat. Und damit sind wir abgesondert für Gott, sein Eigentum. Und es gibt da auch eine ganz wunderschöne, wunderbare, für mich wunderbare Erklärung in der Bibel, wie Gott das auch wieder ja vollbracht hat, dass wir heilig werden. So heilig werden vor ihm, dass wir ihm begegnen können. Jetzt schon im Gebet und wir werden erhört und einmal in der Ewigkeit. Und diese Reihenfolge, auch das Resultat, das finden wir im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 10, Vers 7, da wird zuvor wird erklärt, dass das Blut von Böcken und Opferblut und so weiter, von Stiere, nicht wirklich Sünde wegnehmen konnte. Und dann wird das weiter erklärt und vertieft, dass die ganzen Opfer eigentlich, so gut sie sind, sie waren ja von Gott angeordnet, aber sie konnten uns nie wirklich zu Gott bringen. Nie wirklich. Und auf einmal heißt es, da wendet sich das Blatt und dann sagt Hebräer 10, Vers 7, da sprach ich vorher, nicht Böckeblut, Opferblut, keine Opfer. Da sprach ich. Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, im Alten Testament, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Wir konnten es nicht. Er ja, sündlos. Und er hat es getan. Und was war jetzt das Resultat davon, dass er gesagt hat, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Was war das Resultat? Vers 10, Hebräer 10, 10. Durch diesen Willen, ich komme zu tun, Gott, deinen Willen. Und den hat er getan. Durch diesen Willen sind wir geheiligt. Durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Sind wir geheiligt. Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Ach, was haben wir Grund, dankbar zu sein. Du bist ein Geheiligter, eine Geheiligte. Auch wenn du als Mama nicht so viel Zeit hast, vielleicht die Bibel zu lesen oder zu beten. Das ändert gar nichts an deiner Stellung. Ja, aber auch jetzt natürlich wieder. Ja, man muss es erwähnen. Ja, wir sind auch geheiligt. Wir sind vor Gott abgesondert, für Gott abgesondert. Wir können Gott in Heiligkeit begegnen, weil unsere Heiligung in Jesus Christus sich befindet. Aber das hat natürlich zur Folge, dass wir auch heilig leben wollen, oder nicht? Wir wollen das doch jetzt auch ausleben. Ja, ich bin vor Gott heilig geworden durch das Werk Jesu. Jetzt will ich doch nicht im Schlamm der Sünde weitermachen. Darum sagt die Bibel, es geht also nicht um ein oberflächliches Christentum, ja, auf ein Polster, auf dem wir uns ausruhen könnten, nein, sondern das ist Ansporn für unser Leben. 1. Thessalonicher 4,3: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Obwohl du geheiligt bist, aber im Leben jetzt das auch zu leben, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Oder Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Gott macht uns zu etwas, damit wir was sein können. Und nun der vierte und letzte Punkt, die Erlösung. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Ich habe schon am Anfang habe ich ja schon gesagt, ja komisch, ich hätte das alles andersrum gemacht. Aber ich bin nicht Gott, ich bin nicht der Heilige Geist. Warum steht die Weisheit am Anfang und die Erlösung am Schluss? Das muss doch mit Erlösung beginnen. Die muss doch am Anfang stehen, aber ich hoffe, wir haben es verstanden, dass die Weisheit der Anfang ist. Die Weisheit ist der Zugang zu Gott, das ist die Erleuchtung. Und dann werden wir gerechtfertigt, dann werden wir geheiligt. Also diese ersten drei Punkte, Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligung, das zeigt unsere Errettung auf, unsere Erlösung, wie wir sie ja jetzt schon besitzen, in der Jetztzeit, für die Ewigkeit. Wir haben diese schon. Ja, worum geht es denn hier? Bei dieser Erlösung, die am Schluss erwähnt wird, ich meine, dass es dabei um die Vollendung der Erlösung geht. Versteht ihr? Um unseres Leibes Erlösung. Ganz im Sinne von Römerbrief Kapitel 13, Vers 11. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Also die waren ja schon gläubig geworden, die waren ja schon gerettet. Was meint Paulus? Er sagt davon, Jesus kommt wieder. Die Auferstehung oder die Entrückung steht vor der Tür. Seine Ankunft. Und dann werdet ihr auch von eurem Leib erlöst. Ihr habt bereits Zugang zu Gott, ihr seid befreit, ihr seid gerettet. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er euch auch von dem Leib erlösen und es geht in die Vollendung. Oder denken wir an Philipperbrief, ja, Kapitel 20, Vers 21. Da schreibt der Apostel Paulus ja ungefähr so, er sagt, unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch Christus erwarten. Und was wird er tun, wenn er wiederkommt? Er wird euren Leib der Niedrigkeit verwandeln in einen Leib der Herrlichkeit. Das ist, glaube ich, hier gemeint, wenn das so hier geschrieben steht. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und das möchte ich aber auch nochmal zusammenfassen mit einem Gedanken, biblischen Gedanken, dass wir das umsetzen in unserem Leben. Kolosser 1, 9 bis 10. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk, fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wollen wir das? William MacDonald. In der Vergangenheit zeigte sich Christi Liebe in unserer Erlösung. In der Gegenwart zeigt sie sich in unserer Heiligung. In der Zukunft wird sie sich in unserer Verherrlichung zeigen. Sie wird dann den Höhepunkt der Schönheit und geistlichen Vollkommenheit erreicht haben. Amen.